Ja, ich sehe viele Gesichter hier zum ersten Mal. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ihr zum ersten Mal da seid, aber manchmal bin ich ja auch nicht hier. Und dann dachte ich, es ist vielleicht sinnvoll, mich ganz kurz vorzustellen. Arthur und ich dürfen hier die Gemeinde leiten als Älteste. Arthur war jetzt häufiger schon vorne und ich bin Peter. Und um vielleicht die Beispiele in meiner Predigt auch ein bisschen besser zu verstehen, ist es sinnvoll zu wissen, dass ich in meinem echten Leben Lehrer bin. Ja. Ja, ich freue mich auch riesig auf die Pause. Ich kann euch voll verstehen. Ja, ich bin da bei euch. Genau. Auf meinem Weg zum Lehrer sein musste ich studieren. Das ist so geregelt bei uns im Land und auch ich durfte das machen. Und es gibt Dinge, die verstehen wir auch als studierte Menschen nicht so gut. Jetzt merken Schüler, Lehrer wissen auch nicht alles. Wir mussten zum Beispiel unseren Stundenplan selber zusammenbauen und darauf achten, dass wir alle Credits erreichen am Ende der Studienzeit, die wir brauchen, um unseren Abschluss zu bekommen. Das ist so kompliziert, wie sich das anhört. Und am Anfang ist es recht einfach, weil es ist eigentlich egal, welchen Kurs du nimmst, die meisten musst du machen. Und zum Ende hin muss man anfangen zu selektieren. Und da ich relativ ökonomisch lerne und nicht mehr machen will, als ich muss, wurde das komplizierter für mich. Und ich hatte eine sehr, sehr kluge Kommilitonin, mit der ich auch befreundet war, die blickte das richtig gut durch. Und wenn du am Anfang des Semesters dich gut mit ihr gestellt hast und sie lieb gefragt hast, dann hat die dir geholfen, deinen Stundenplan zu erstellen. Und irgendwann wurde das zu kompliziert, weil irgendwann brauchte man ganz viel Hintergrundwissen, um einen guten Stundenplan zu erstellen. Und dieses ganze Hintergrundwissen, die bisherigen Leistungen, das wusste sie nicht. Aber es gab da eine Beratungsstelle. Und in dieser Beratungsstelle gab es einen Mann, der war der Knaller. Wenn du dich von dem beraten lassen hast, dann hattest du erstens einen richtig guten Stundenplan und zweitens nicht zu viel und nicht zu wenig gemacht. Es ging also darum, den Richtigen zu fragen. Ja, ungefähr wie bei euch. Ja, es ging darum, den Richtigen zu fragen oder die Richtige zu fragen. Es gibt Situationen in unserem Leben, da geht es nicht nur darum, die richtigen Fragen zu stellen, sondern es geht darum, den Richtigen auch zu fragen. Und eine ähnliche Situation passiert auch Daniel. Ich habe schon vor 3 Wochen ganz kurz in das Buch Daniel eingeleitet oder die erste Predigt dazu gehalten. Da war Daniel, der hat auf Gott vertraut. Er hat gesagt, ich vertraue Gottes Geboten. Und ich weiß nicht, wie viele von euch seitdem nur Gemüse essen. Keiner wahrscheinlich, ne? Gut, dann ist der Punkt schon mal richtig verstanden worden. Aber Daniel hat gesagt, ich vertraue auf Gott. Und wenn es ein Problem in meinem Leben gibt, dann wird mir Gott helfen. Und wenn er mir nicht hilft, ist mir das egal. Ich vertraue trotzdem auf ihn. Ja, das war seine innere Einstellung. Und er hat gesagt, ich möchte nicht die unreinen Speisen des Königs essen. Ich möchte lieber nur Gemüse und Wasser essen. Weil da bin ich ziemlich sicher, das wurde keinem Götzen geweiht. Und Daniel befindet sich noch in dieser Ausbildung. Und dann lesen wir weiter im zweiten Kapitel des Buches Daniel. Den ersten Satz, da beginnt es sehr interessant, denn es steht, und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars, das ist der König von Babel, wo Daniel hin musste, hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Es raubte ihm nachts den Schlaf, ein Traum. Nun, ein König hat halt Träume, ist ja auch ein normaler Mensch. Und was ist daran so besonders? Wir müssen uns überlegen, hier steht jetzt das zweite Jahr des Nebukadnezar, das heißt, es war sein drittes Regierungsjahr. Das Antrittsjahr zählte man in Babylon nicht mit zu den Regierungsjahren. Und Träume spielten damals eine extrem wichtige Rolle. Für so einen König war das sehr, sehr wichtig, was seine Träume bedeuteten. Das merkt man auch daran, dass der einen unfassbaren Aufwand betreibt, Menschen auszubilden, die Träume deuten können. Die sind ihm extrem wichtig, diese Menschen. Und wenn man diesen Text liest, stellt man fest, meine Güte, der hat ständig irgendwelche Traumdeuter da. Ja, also das sind so Leute, die gab es am Hof ohne Ende. Und es ist nicht so ungewöhnlich, dass Gott sich Träumen bedient, um Menschen Antworten zu geben. So auch diesem König. Und Gott hat einen anderen Plan. Ich bin überzeugt, dass Gott diesen Plan hat. Durch diese ganze Aktion wird Daniel in einen besonderen Stand gehoben. Und Träume damals konnten dazu führen, dass ein König einen Krieg anfängt oder beendet. Dass ein Traum konnte über Leben und Tod entscheiden, über Liebe und Hass. Und deswegen ist auch diese extrem intensive Ausbildung, die auch Daniel durchläuft, so wichtig am Königshof. Und dieser Traum, von dem wir hier lesen, der dem König Nebukadnezar den Schlaf raubt, hat eine Vorgeschichte. Ich spoilere mal so ein bisschen. Irgendwann steht Daniel vor dem König und er erklärt ihm, was sein Problem war. Und daraus lässt sich das so ein bisschen schließen. In Vers 29 sagt Daniel: Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt hat, was geschehen wird. Das heißt, dieser König ist in seinem dritten Regierungsjahr und macht sich Gedanken. Er ist ein sehr schlauer Mann. Denn in seinem dritten Regierungsjahr hat er schon extrem erfolgreiche Schlachten geführt. Er hat angefangen, ein Weltreich zurückzudrängen und zu besiegen. Und der Niedergang des Weltreiches Assyrien war nur noch eine Frage der Zeit. Dieser König liegt abends in seinem Bett und schläft mit der Frage ein: Was passiert eigentlich nach mir? Das ist eine interessante Frage. Ich möchte dich heute mal fragen, was treibt dich so um, bevor du einschläfst? Klassenarbeit vielleicht demnächst, die man morgen schreibt, die einem den Schlaf raubt? Oder bist du schlau genug, wie der König zu sagen: Was kommt eigentlich hier nach? Der König sieht sein Weltreich entstehen und er macht sich nicht Sorgen, ja, wie kriege ich den Laden irgendwie zusammengehalten, sondern er sagt: Was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr bin? Mose schreibt in einem Psalm, im Psalm 90, in Vers 12: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer nicht an sein Ende denkt, ist am Ende. Wenn du nicht darüber nachdenkst, was kommt, wenn das hier alles mal vorbei ist und dir einredest, es wäre alles gewesen, dann sieht es schlecht aus um dich. Ich möchte dir Mut machen, mal darüber nachzudenken, was kommt eigentlich, wenn ich sterbe. Welche Fragen treiben uns sonst noch um? Dieser König, wir werden es noch feststellen, ist ein frommer Mann, aber er fürchtet die Götter. Er fürchtet nicht den Gott, sondern die Götter. Und vielleicht geht es uns ähnlich. Und weil wir nicht in Abhängigkeit von Gott leben, machen uns Fragen kaputt. Ich sage nicht, dass es mir als Christen ganz persönlich nicht so geht, dass ich mich nicht frage, was wird eigentlich aus meinen Kindern? Werden sie eine Zukunft haben? Welche? Werden meine Kinder noch in einem christlichen Abendland aufwachsen? Oder werden meine Kinder christliche Werte in der Gesellschaft überhaupt gar nicht mehr erleben und ich bin dafür verantwortlich, als Christ, das hochzuhalten? Nun, vielleicht hast du nicht so viel mit Gott zu tun und fragst dich, So wie gerade ganz viele in Deutschland, was wird aus unserem Wohlstand? Überall gibt es Wirtschaftswachstum und wir haben eine Rezession. Wir werden kleiner, bei uns wird es schlecht, wir werden arm. Ich weiß nicht, ob man noch viel reicher werden kann als Land. Vielleicht machst du dir Sorgen um die Klimakrise und sagst, hey Leute, wir müssen diese Welt retten. Vielleicht guckst du Nachrichten und denkst, wohin steuert eigentlich unser Land? Die AfD wird stärker, die EU wird instabil. Sie greifen immer wieder Populisten die Macht. Es herrscht ein Krieg vor den Toren Europas. Hey, ganz ehrlich, das kann einem doch den Schlaf rauben. Wo suchen? Wo finden wir Antworten auf diese riesigen Fragen des Lebens? Nebukadnezar, ich erwähnte es schon, ist ein sehr schlauer König. In der Regel lief so ein Traumdeute-Szenario folgendermaßen ab. Alle Traumdeuter kommen rein, der König erzählt seinen Traum und alle philosophieren fröhlich drauf los, was dieser Traum bedeuten kann, und am Ende kommt man zu einem Ergebnis. Aber Nebukadnezar ahnt, dieser Traum ist was Besonderes. Und so sagt er zu diesen weisen Leuten Folgendes: Mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zum Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Er hat so ein Schema F, was Lösungsfindung angeht. Ich komme nicht weiter. Ich habe extrem viele Berater, ich habe schlaue Leute, für deren Ausbildung habe ich viel Geld bezahlt, die waren von klein auf in der Schule, die sollen mir erzählen, was ich tun soll. In so einen Traum, den mir jemand erzählt, da kann ich richtig viel reininterpretieren. Aber stell dir vor, du bekommst eine Klassenarbeit und der Lehrer sagt, du bekommst von mir keinen Text, du bekommst von mir liniertes Papier, aber ich habe mir ein Gedicht überlegt. Und ich erwarte von dir, dass du mir sowohl dieses Gedicht aufschreibst, als auch die Interpretation dazu. Aber ich sage dir nicht, welches Gedicht. Ich sage nur, es geht um ein Gedicht. Die Wahrscheinlichkeit zu scheitern liegt bei 100%, weil, so wie ich Lehrer kenne, werden die nicht das Gedicht genommen haben, was jeder kennt. So sind Lehrer. Die wollen euch ja weiterbringen. Und Lachen verrät Zweifel. Und genau das macht aber der König. Und diese weisen Menschen kommen mit Worthülsen. Das, worüber wir manchmal schimpfen bei Politikern, wo wir sagen, so, was hat er gesagt? Er hat viel geredet. Seit einer Stunde redet er, noch nichts gesagt. Machen nicht nur Politiker, können wir auch ganz gut, wenn wir uns rausreden wollen. Und er geht zu schlauen Menschen. Und zweimal sagen diese schlauen Menschen dem König, erzähl uns den Traum und wir sagen dir, was er bedeutet. Die haben Angst, natürlich. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Daniel kommt bis jetzt noch gar nicht vor in der Geschichte. Aber wenn wir Daniels Aussage lesen, dann hat er auch Angst. Er möchte nämlich auch nicht sterben. Das ist ganz normal. Also ich will auch nicht sterben, auch wenn ich weiß, dass ich danach weiterleben will, aber ich will einfach nicht sterben. Das ist gerade schön hier. Und das Interessante ist, die Weisen, die stellen eines klar, denen ist eine Sache völlig bewusst. Die sagen nämlich, denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen sind. Die sagen, König, du bist fast bei den Richtigen gelandet, aber von uns sind wir leider alle raus. Wir können dir das gar nicht erklären. Es gibt ein paar Wesen, die könnten dir das erklären, das sind Götter, aber die wohnen nicht bei den Menschen. Und wir haben auch keine Ahnung, wo die wohnen, deswegen können wir auch nicht hingehen. Also die sind verzweifelt, die wissen, das ist irgendwie eine höhere Macht, brauchen wir, aber die haben wir nicht. Und meine Frage an dich ist, wo suchst du jetzt nach Antworten? Ganz persönlich, wenn dich so diese Fragen über deine Zukunft plagen, die älteren Schüler wissen, irgendwann musst du einen Praktikumsplatz suchen, dann musst du eine Ausbildung suchen. Ey, keine Ahnung. Wo suchst du nach Antworten? Hast du eine Ahnung, wer dir helfen kann? Was machen wir? Und es gibt, ich weiß nicht, ob ihr diese Menschen kennt, die die Welt wachrütteln und sagen, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Du sag mal, ich habe eine Frage. Und die sind wie so ein aufgescheuchtes Huhn und wollen überall Antworten wissen und finden diese nicht. Nun, wir leben in einer sehr intelligenten Welt und ich bin mir sicher, es gibt zu alles irgendwie einen Experten. Bei YouTube. Und so sind wir doch, oder? Ich habe eine Frage, okay, wo stellen wir unsere Frage? Google kann gut Fragen beantworten. Mittlerweile mit künstlicher Intelligenz, sogar in fließendem Fließtext, und es klingt wie ein wissenschaftlicher Bericht. Wo suchen wir nach Fragen, nach Antworten und kriegen wir Antworten? Dieser König ist völlig, völlig enttäuscht. Seine Weisen sagen, die Antwort gibt's, aber nicht bei uns. Die gibt's irgendwo, aber da, wo wir hin müssten, da kommen wir nicht hin. Und wisst ihr, diese Weisen sind dem König mit Ehrfurcht begegnet. Die haben gesagt, du erhabener König. Die haben ihren Lehrer gesiezt. Kommt heute auch nicht immer nur vor, aber es gibt's. Und das hat dem König nichts, es bringt dir nichts, wenn ich dir sage, wisst ihr was, du bist ein ganz Dollar und du siehst toll aus und deine Haare hast du heute schön gemacht. Aber wenn du in die Kirche kommst, dann interessiert dich deine Frisur nicht so viel, sollte nicht. Ist auch wichtig, soll ja gut aussehen. Es bringt dir auch nichts, wenn ich dir erzähle, was du alles toll kannst. Es klärt die Frage, was nach dem Tod passiert, überhaupt nichts. Du kannst noch so gesund und schön und attraktiv sterben. Wenn du die Frage nicht geklärt hast, was danach passiert, hast du ein Riesenproblem. Wenn du den Falschen gefragt hast, hast du keine Antwort bekommen. Und die Gelehrten sind am Ende mit ihrem Latein. Und wenn wir den Bibeltext wörtlich nehmen, mit ihrem Aramäisch. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Und so geht es uns Lehrern, mir als Lehrer auch häufig. Ich weiß nicht alles. Lehrer tun immer so. Die haben ganz häufig keine Ahnung. Die können das halt gut verkaufen. Ja, das Geheimnis ist gelüftet. Lehrer wissen nicht alles. Und das Problem ist, jetzt gibt es einen Befehl. Was hat der König gesagt? Was passiert, wenn sie in den Traum und die Deutung nicht sagen können? Eure Häuser werden in Stücke zerhauen und ihr werdet alle umgebracht werden. Das ist eine interessante Strafe, aber sie muss jetzt eintreten. Und dieser Befehl der Vernichtung, der erreicht jetzt auch Daniel. Und deswegen habe ich die Zeitangabe am Anfang vorgelesen. Wenn wir diese Zeitangabe mit der Zeitangabe aus Daniel 1 vergleichen, dann ist es ganz interessant, weil in Daniel 1 gibt es eine Zeitangabe, die bezieht sich auf Israel oder auf Jerusalem. Und hier gibt es eine Zeitangabe, die bezieht sich auf Babel. Also müssen wir in der Bibel ganz viel suchen und stellen fest, Daniel ist so im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr. Er ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Und deswegen wird er auch gar nicht in diese Runde der weisen Menschen eingeladen, weil da musst du erstmal deine Ausbildung durchlaufen haben. Das Problem ist, sterben muss er trotzdem. Ja, die Strafe trifft ihn trotzdem. Und jetzt kommt der Gerichtsvollzieher vor das Haus Daniels. Und Daniel hat überhaupt keine Ahnung, was Sache ist. Kommt einer an und sagt, übrigens, du dir gilt das Gerichtsurteil auch, mitkommen, wirst umgebracht. Da wird dir erstmal anders. Und Daniel ist weise. Er sagt zu diesem Gerichtsvollzieher, mit klugen und verständigen Worten antwortet ihm und sagt, spricht zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein zu dem König und bat ihn, eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könnte. Daniel hat überhaupt keine Ahnung, was passiert. Dann wird er aufgeklärt und der reagiert total besonnen und ruhig und macht so das Naheliegendste. Er geht gleich zu dem König und sagt, lieber König, gib mir noch ein paar Tage Zeit und ich sag dir, was Sache ist. Dieser Junge ist so 15, 16, 17 Jahre alt. Ich weiß nicht, was du dich so mit 15, 16, 17 getraut hast. Ich persönlich hätte mich mit 17 nicht getraut, einem Gerichtsvollzieher zu sagen, warte mal, du bist ein bisschen schnell unterwegs, ich gehe mal zum Chef. Liebe Kinder und Jugendlichen, traut euch was. Daniel ist sich seiner Gaben sicher. Und wenn du weißt, was du kannst, dann trau dich. Aber wisst ihr, was Daniel macht? Der macht das klug. Der weiß, wie man mit einem König redet. Der weiß, wie man mit so einem Menschen, der ja im Prinzip dich nur umbringen muss, redet, damit er zur Ruhe kommt, damit man Gehör findet. Und das fehlt uns manchmal, dieses Sensible, auch in einer gestressten Situation. Manchmal ist es auch dran, Menschen zu fragen. Ja, es klingt so hochtrabend, ich habe das so eingeladen, alle so, ja, die richtige Antwort ist Gott fragen. Nee, Daniel fragt Arioch und sagt, Arioch, was ist das Problem? Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Mach doch alles richtig. Ja, Daniel konnte wirklich sagen, der macht alles richtig. Menschen haben Macht, Menschen haben Wissen und Menschen können uns weiterhelfen. Innerhalb der ihnen gegebenen Autorität. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Manchmal. Also wenn ich richtig krank bin. Wenn ich eine Verletzung habe, dann gehe ich zum Arzt. Ja? Mein Sohn hat sich vor 3 Wochen, glaube ich, das Kinn aufgeschlagen. Da bin ich am Ende mit meinem Latein. Da gehe ich zum Arzt, da klebt das zusammen, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber das kann ich zu Hause nicht machen. Daniel geht zu den Leuten und fragt die Richtigen. Ich darf meinen Lehrer um Rat fragen, ich darf meine Freunde um Hilfe, ich darf meinen Partner um ein Gespräch bitten. Und wir haben als Gemeinde tatsächlich ein Privileg, wir dürfen, wenn wir gar nicht weiter wissen, um Gebet bitten. Und dann steht die ganze Gemeinde vor Gott und bittet um Weisheit. Und noch etwas, Daniel, der stand nicht in der ersten Reihe der Gelehrten. Daniel ist in keinster Weise daran schuld, dass der König nicht rausgefunden hat, was sein Traum ist und was er bedeutet. Also der König wusste ja, was sein Traum ist, aber was er bedeutet. Er gehörte noch nicht zu diesen Gelehrten, zu dem Inner Circle der besten Leute. Aber die Strafe trifft ihn auch. Das ist eine interessante Parallele. Wenn du ein Mensch bist, dann gehörst du zu den Sündern. Ob du schuld bist oder nicht, dann bist du ein Sünder. Ob du gut lebst, nach deinen Maßstäben oder nicht, Gottes Strafe wird dich treffen, wenn du auch nur einmal etwas gesündigt hast. Wenn du nicht den Richtigen fragst, ob er dir deine Sünden vergibst, Jesus Christus, scheiterst du. Und so sicher wie Daniel sich jetzt ist in seiner Sache, er geht zu dem König und sagt, ich gib mir eine Frist und ich sag dir, was Sache ist. Man denkt, boah krass, der ist sich so sicher seiner Sache. Und dann geht er vor Gott und vor Gott sehen wir einen demütigen, einfachen Daniel. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit. Er hat drei Freunde, Hanania, Misael und Asaria. Und er sagt, Leute, wir haben einen Notfall. Wir müssen beten. Und dann sagt die Bibel, damit sie von dem Herrn des Himmels Erbarmen erflehen. Wegen dieses Geheimnisses, damit. Und das ist interessant. Warum machen die das? Die Begründung ist nicht, damit der König endlich rausfindet, was Sache ist. Die Begründung ist, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen in Babel umkämen. Daniel will auch nicht sterben. Und flehen, um Erbarmen flehen, ist nicht ein beiläufiges Bitten, sondern da nimmst du dir Zeit für. Da konzentrierst du dich drauf. Gerade eben haut er noch raus und sagt, ich sag dir alles Bescheid und jetzt steht er vor Gott und sagt, bitte Gott, ich möchte noch nicht sterben. Das ist okay, wisst ihr, manchmal sind wir in Situationen, da haben wir das Gefühl, es geht zu Ende und wir flehen einfach zu Gott und sagen, Gott, bitte, ich will noch nicht sterben, das darfst du machen. Das ist nicht ungeistlich, das ist nicht schlimm. Daniel weiß, das, was passieren würde, wäre ein sinnloser Massenmord aus Zorn. Ja? Predigt von letzter Woche. Einfach weil er wütend ist, bringt er einfach alle um. Nein, das macht keinen Sinn. Diese vier Gläubigen tun sich zusammen und die flehen vor Gott um Erbarmen. Sie fragen den Richtigen, Gott. Und das ist doch interessant, oder? Die Weisen haben gesagt, ja, die Götter wissen das, aber wir haben keine Ahnung, wo die sind. Und hier sind vier Freunde, die sagen, nicht die Götter, Gott weiß es und wir wissen ganz genau, wie wir den erreichen. Wir beten. Was für ein Privileg. Ja, wir Christen haben die Riesenchance. Wir wissen, wohin wir beten. Wir wissen, zu wem wir beten. Und wir wissen, dass dieserjenige uns hört. Jesus verspricht uns im Neuen Testament, in Matthäus 19, Vers 18. Weiter sage ich euch, sagt Jesus, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das verspricht Jesus uns. Die Voraussetzung dafür macht er vorher klar und er sagt, reinigt euch von Sünde, habt ein reines Gewissen, bekennt eure Sünde und das Ziel soll sein, Gott zu verherrlichen. Wir haben so eine unfassbar große Kraft als Christen. Wir haben Gott, den Schöpfer des Universums, auf unserer Seite. Und mein Eindruck ist, ich nutze sie so selten. Weil ich frage alle Leute, aber nicht Gott. Und jetzt ein Beispiel aus meiner Schulzeit. Wer von euch weiß, was Chromatographie ist? Und wenn ich nicht viel in Physik gelernt habe, dieses Wort vergesse ich nie. Wisst ihr warum? Weil ich für dieses Wort 20 Minuten lang im Test gebetet habe. Wir haben einen Chemietest geschrieben und wir sollten das Verfahren benennen. Wie heißt es, wenn ich mit einem Filzstift auf einen Kaffeefilter einen Punkt mache und dann einen Tropfen Wasser drauf mache und die Pigmente in unterschiedlicher, wegen ihrer unterschiedlichen Gewichte unterschiedlich weit gezogen werden und somit die Farbe in ihrem Einzelbestandteil aufgeteilt wird? Wir sollten dieses Verfahren benennen. Und ich kam nicht auf diesen Namen. Und ich saß da und habe gesagt, Gott, alles richtig, nur dieses eine blöde Wort. Und ich habe gebetet und irgendwann, bang, Chromatographie. Seitdem weiß ich das. Völlig sinnloses Wissen, ist okay. Aber es sind auch die kleinen Dinge, die Gott beantwortet. Traut euch mal. Das heißt nicht, lerne nicht für die Klassenarbeiten, bete einfach. Das heißt es nicht. Ne? Ora et labora, bete und arbeite. Ne? So, das ist so, wenn ich nach Hause fahre von der Schule mal mit dem Fahrrad, manchmal mache ich das, dann geht es einmal so einen Berg hoch, auf dem Rückweg. Und dann fahre ich auf ein Haus zu, das steht ganz groß in Glösinghausen, ganz groß, bete und arbeite. Und so, wenn man so einen Berg hochtrampelt, das motiviert. Ja, so, bete und arbeite. Und das ist das Prinzip. Daniel hat geglaubt, Daniel hat vertraut. Wir haben letztes Mal gehört, Daniel war sicher, ich halte zu Gott. Ich investiere mich in Gott. Ich bin bereit, Abstriche zu machen für Gott. Aber wenn es darauf ankommt, verlasse ich mich nur auf Gott. Worauf verlässt du dich? Und Gott lässt sich nämlich nicht lumpen. Gott greift ein. Völlig abgefahren. Kapitel 2, Vers 19 heißt es: Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Krass. Er schläft und hat den gleichen Traum wie der König. Plus, er weiß, was dieser Traum bedeutet. Wenn du Gott vertraust, dann wird Gott dich umhauen. Dann wird Gott mit Sachen um die Ecke kommen. Da wirst du dich fragen, das ist doch immer nur anderen passiert. Das habe ich in der Bibel gelesen, aber das passiert mir. Trau Gott mal was zu. Der Einzige, der die Ursache und die Wirkung kennt, ist Gott. Denn er verursacht und er bewirkt. Die Freunde haben nicht die richtigen Fragen gestellt und die haben auch nicht die richtigen gefragt, sondern die haben den richtigen gefragt. Und im Kapitel vorher wissen wir, dass Daniel eine ganz besondere Begabung hat, nämlich Träume zu deuten und Knoten zu lösen. Und deshalb war er sich sicher, das ist meine Gabe und deswegen kann ich von Gott erwarten, du machst das. Gott ist treu, ihm kannst du vertrauen. Ihm kannst du vertrauen in einem Test, in einer Klassenarbeit, in deinem Leben. Er vergibt dir deine Schuld, wenn du ihn fragst, weil er das versprochen hat. Und was Daniel jetzt macht, was würdest du jetzt machen? Pass mal auf, dein Todesurteil steht fest, es gibt eine Bedingung, dass du überleben kannst. Du träumst nachts, die Lösung ist da. Was machst du? Rennst im Pyjama zum König und sagst, ich habe die Lösung, ich muss nicht sterben. Oder? Hey, come on, ich würde es machen. Was macht Daniel? Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und andere Stunden herbei. Er setzt Könige ab, er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief im Verborgenen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Daniel springt nicht auf und rennt los. Daniel fällt auf die Knie und betet an. Das ist so ein Punkt, den müssen wir Christen manchmal lernen. Boah, krass, ich weiß, was Sache ist. Ich bin der Held. Nein, hier ist Daniel nicht der Held. Und das zieht sich durch Daniels komplettes Leben durch. Der macht die abgefahrensten Sachen. Aber er ist nie der Held. Er sagt, weißt du was, König, es gibt einen Gott im Himmel. Der hat dir den Traum geschickt. Ehre sei Gott allein. Okay, er hat mich schlau gemacht, danke Gott, aber dir gebührt die Ehre. Was machst du eigentlich, wenn Gott dir antwortet? Und wir Christen sind also super fromm, wir können das so gut, weil wir gehen dann raus und geben Zeugnis. Das klingt ja so gut. Wir haben Gott nicht einmal gedankt, aber wir geben Zeugnis, was wir erlebt haben mit Gott. Ja? Geben wir Gott wirklich die Ehre, wenn er uns etwas geschenkt hat? Und das beginnt, ich glaube, wir würden anders evangelisieren. Wir würden anders den Menschen das Evangelium bringen, wenn wir verstehen würden, was es heißt, was Gott für uns getan hat. Hast du das verstanden? Weil wir Sünder sind, hätten wir sprichwörtlich die Hölle verdient. Das, was wir uns unter Hölle vorstellen oder das, was wir meinen, wenn wir Hölle sagen, ist ein Ort ohne Freunde, ohne Freude, ohne Liebe und ohne Nähe. Ein Ort voller Hass und Eifersucht, voller Gewalt und Hinterlist und ein Ort voller Trennung. Ein Ort, wo du nicht sein willst. Und so kam der Todesbefehl für die ganzen Weisen rüber. Ey, die hatten Jackpot, Beamte auf Lebenszeit, inklusive Kost und Logis. Die mussten nichts machen, die waren komplett rundum versorgt. Und jetzt hatten sie aber ein Todesurteil. Gott rettet sie alle durch Daniel. Und hier sehen wir so einen Ausblick. Es braucht immer einen Retter. Genauso wie Jesus Christus unser Retter ist. Und wir dürfen manchmal überfordert sein mit dieser Gnade. Wenn wir Jesus Christus als unseren Retter annehmen, wenn wir an Jesus Christus glauben, das sagt uns die Bibel, dann kommen wir in das, was wir Himmel nennen, wo die Liebe regiert, wo Gott das Licht ist, wo es keine Schmerzen gibt, keinen Tod, keine Tränen. Es gibt Freunde und Freude, Frieden und bestimmt auch Eierkuchen. Und wenn wir das verstanden haben, wo wir weg sind von und wo wir hinkommen, das ist so eine gute Botschaft, die kann ich anderen Leuten erzählen. Und dann haben wir den Fokus richtig gesetzt. Daniel macht auch nicht alle anderen schlecht. Er sagt nicht, wisst ihr, die sind alle falsch und die glauben an die falschen Götter. Und Daniel sagt nur, es gibt einen Gott im Himmel. Einen Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt nicht die vielen Götter. Die Frage ist, willst du leben? Den richtigen Fragen. Willst du eine Zukunft haben, die Gott ehrt? Gott offenbart Daniel die Zukunft und die Weltgeschichte. Wir werden den Traum im nächsten Mal wahrscheinlich betrachten. Daniel muss am Ende nicht sterben. Er wird belohnt, er wird einer der mächtigsten Männer, obwohl seine Ausbildung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und er bleibt Gott treu. Der König hat Respekt vor Gott. Der sagt, okay, es ist schon ein krasser Gott, an den du da glaubst. Keiner darf jetzt was Böses über ihn sagen. Aber er glaubt ihm nicht. Er fragt ihn nicht. Den richtigen Fragen heißt eben nicht, keine Bitte und keine Frage mehr an Menschen zu richten. Aber mit den Fragen deines Lebens, mit den Großen und den Kleinen zu Gott zu kommen. Vor allem mit der Frage deines Lebens, warum muss ich sterben? Gott hat die Antwort, du musst sterben, aber du darfst ewig leben, wenn du an mich glaubst. Frage den Richtigen. Herr, und so danke ich dir, dass wir mit allen unseren Fragen zu dir kommen können, den Richtigen und den, der die Antworten kennt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, daran zu denken, dass unser Leben hier irgendwann zu Ende ist und dass wir irgendwann vor dir stehen. Und ich bitte dich, dass du uns gnädig bist, uns zu dir ziehst. Amen.